Ja, liebe Veranstalter, liebe Teilnehmer, zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich für die Einladung bedanken, an der heutigen Veranstaltung hier mitwirken zu dürfen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich mit der Bundesarbeitsgemeinschaft in Kontakt bin bzw. an einer solchen Veranstaltung mitgewirkt habe. Insofern habe ich mich gefreut und habe die Einladung gerne angenommen. Obwohl das Thema, das mir vorgegeben worden ist, ja ein sehr umfassendes Thema ist, das also ja viele Möglichkeiten bietet, dieses auszufüllen. Ich hoffe, dass ich die wesentlichen Aspekte aus meiner Sicht beleuchte, wenn das nicht ausreichend der Fall sein sollte. Wir haben ja auch eine gewisse Zeit für Diskussionen vorgesehen. Können wir das im Anschluss an den Vortrag gerne dann in der Diskussion noch ergänzen, vertiefen, den einen oder anderen Aspekt, der Ihnen vielleicht zu wenig beleuchtet erscheint. Ja, betrachtet man die Ergebnisse der jüngsten Bundestagswahl, stehen die Chancen für eine soziale Zukunft Deutschlands nicht zum Besten. Viele spricht dafür, dass die bisherige schwarz-gelbe Koalition künftig durch eine neue, eine große Koalition abgelöst werden wird. Das ist zwar im Moment noch offen, es wird sich auch sicherlich noch einige Zeit hinziehen. Aber viele spricht auch dafür, dass es in diese Richtung geht. Und die bisherigen Erfahrungen mit solchen Regierungsbündnissen haben gezeigt, dass eine grundlegende Neuausrichtung der Politik auf Bundesebene davon eigentlich kaum erwartet werden kann. In meinem heutigen Vortrag möchte ich auf einige ausgewählte Aspekte der sozialen Entwicklung in Europa und in Deutschland eingehen. Also ich werde mich quasi immer auf zwei Ebenen bewegen, einmal auf der Ebene Europas, auch zum anderen auf der Ebene Deutschlands und möchte zugleich deutlich machen, wie die aktuelle Politik dazu beiträgt, diese sozialen Probleme zu verschärfen, statt sie wirksam zu bekämpfen, zu reduzieren. Und abschließend werde ich der Frage nachgehen, welche politischen Korrekturen, welche Anforderungen an die Politik notwendig sind, um eine soziale Zukunft zu sichern, so wie sie im Titel formuliert worden ist. Insgesamt werde ich in meinem Vortrag auf drei Schwerpunktthemen eingehen, also einmal das Thema Ungleichheit in Europa. Ich werde also gleich eingehen auf die Entwicklung von Ungleichheit und Armut und die aktuelle Transformation der Europäischen Union und die Rolle Deutschlands. Ich denke, das ist ganz wichtig. Das Thema EU spielt ja eine immer größere Rolle, auch in der deutschen Diskussion. Zum Zweiten werde ich eingehen auf die Entwicklung der Ungleichheit in Deutschland und werde hier auch auf Ursachen eingehen und insbesondere auch im Zusammenhang mit der Frage nach einer angemessenen Armutsbekämpfung in Deutschland die Frage danach stellen, wie dieses zurzeit umgesetzt wird, beziehungsweise mit welchen neuen Problemen wir uns hier konfrontiert sehen. Und abschließend werde ich Überlegungen formulieren zur Anforderung an die Politik. Die Europäische Union war schon immer durch erhebliche Unterschiede im Wirtschafts- und Wohlstandsniveau zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten gekennzeichnet. Das war eigentlich von Anfang an der Fall, als die europäischen Gemeinschaften gegründet worden sind. Dies hat sich im letzten Jahrzehnt durch die schrittweise Erweiterung der Europäischen Union nach Osten weiter vertieft, also vor allen Dingen im Laufe des letzten Jahrzehnts durch die Osterweiterung, die Öffnung nach Osten, sind nicht nur neue Mitgliedstaaten hinzugekommen, sondern auch Staaten mit sehr unterschiedlichen oder doch deutlich unterschiedlichen Wohlstandsniveaus im Vergleich zu den bisherigen alten Staaten der EU. Und seit der jüngsten Wirtschafts- und Währungskrise hat die Ungleichheit in der EU eine neue Dynamik erhalten. Dies lag und liegt nicht zuletzt daran, dass die Mitgliedstaaten von der Krise unterschiedlich stark getroffen worden sind und seitdem auch nur sehr unterschiedlich in der Lage gewesen sind, zu einer stabilen Wirtschaftsentwicklung zurückzukehren. Also wir können sehen, dass die Wirtschafts- und Währungskrise, insbesondere der Jahre zwischen 2007 und 2010, sich eben sehr unterschiedlich auf die Mitgliedstaaten ausgewirkt hat. In vielen Mitgliedsländern liegt die Arbeitslosigkeit nach wie vor sehr hoch Und vor allen Dingen das Problem der Jugendarbeitslosigkeit hat ja Größenordnung erreicht, wenn wir uns Länder im Süden Europas anschauen, Spanien, Griechenland, da müssen wir feststellen, dass zum Teil mehr als die Hälfte der jugendlichen, jungen Erwachsenen derzeit ohne Zugang zum Arbeitsmarkt sind, ohne reguläre Beschäftigungsverhältnisse. Zeitweilig ist in vielen Ländern die Ungleichheit etwas zurückgegangen. Also insbesondere die Währungskrise hat ja dazu beigetragen, dass Vermögen vernichtet worden ist, Kapital vernichtet worden ist, Vermögen sich aufgelöst hat. Und es gibt durchaus Gruppierungen, Institutionen, die davon stark negativ betroffen worden sind. Allerdings zeigt sich, dass gerade die Vermögensentwicklung sehr schnell hier wieder aufgeholt hat. Ich glaube, gestern ist in den Medien eine neue Untersuchung veröffentlicht worden und ist eben festgestellt worden, dass seit der Krise die Vermögen wieder enorm zugenommen haben im Durchschnitt und gerade also auch Deutschland von dieser Entwicklung enorm profitiert hat. Also insofern der negative Effekt für die höheren Vermögen, höheren Einkommen, der dazu beigetragen hat, dass quasi eine gewisse Tendenz also zur Verringerung von Ungleichheit damit verbunden war. Dieser Effekt hat nicht sehr lange angehalten. Durch die anhaltende Wirtschaftskrise hat sich in vielen Mitgliedstaaten die Lebenssituation breiter Bevölkerungskreise nachhaltig verschlechtert und hat die Armut weiter zugenommen. Vor allen Dingen in den überschuldeten südeuropäischen Ländern haben die Sparauflagen der Europäischen Union und der Europäischen Zentralbank dazu geführt, dass sich die materielle Lage weiter Bevölkerungskreise dramatisch verschlechtert hat. In diesen Ländern ist die bestehende relative Armut durch eine Zunahme absoluter Armut ergänzt und überlagert worden. Also wenn Sie nach Griechenland schauen, können Sie feststellen, dass Sie dort massive Rückgänge des Sozialprodukts, des Volkseinkommens feststellen können, Rückgänge der Masseneinkommen und gerade bei bestimmten Personengruppen, Rentnerhaushalte, Niedrigverdiener sind natürlich in ganz besonderem Maße davon negativ betroffen. Insofern hat dort insgesamt eine Verarmung breiter Bevölkerungskreise eingesetzt. Insofern können wir dort eben nicht mehr von relativer Armut, sondern müssen von absoluter Armut sprechen, die dort zum Thema geworden ist. Deutschland gehört zu den wenigen Ländern der Europäischen Union, die die Krise relativ unbeschadet überstanden haben. Insgesamt hat sich die soziale Ungleichheit zwischen wie innerhalb der Mitgliedstaaten deutlich erhöht und vieles spricht dafür, dass sich diese Entwicklung auch in Zukunft weiter fortsetzen wird. Die zunehmende Spaltung der Wohlstandsentwicklung zwischen den Mitgliedstaaten hat bis heute nicht dazu geführt, dass soziale Ausgleichssysteme innerhalb der Europäischen Union ausgebaut worden sind. Also wir können nicht feststellen, dass hier quasi eine neue Tendenz in Richtung Umverteilung und Entwicklung von Ausgleichssystemen innerhalb der EU sich entwickelt hat, sondern Entwicklung findet in den Ländern sehr unterschiedlich statt und wird eben sehr unterschiedlich oder wird eben bisher nicht kompensiert. Stattdessen haben die jüngsten Wirtschafts- und Währungskrisen dazu geführt, dass sich in der Europäischen Union die Prioritäten verschoben haben. Stand mit der Einigung der Mitgliedstaaten auf die Strategie Europa 2020 zunächst eine strategische Orientierung im Vordergrund, und zwar im Jahr 2010, als diese Strategie beschlossen worden ist, in Kraft getreten ist, dass ein Gleichgewicht hergestellt werden soll zwischen Wirtschafts-, Beschäftigungs- und sozialpolitischen Zielen und auch das Ziel der sozialen Kohäsion sollte einen hohen Stellenwert in dieser neuen Strategie haben, die für die nächsten 10 Jahre Gültigkeit haben sollte. Also die Strategie Europa 2020 sollte eben die Politik der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten für die nächsten 10 Jahre festschreiben. So hat sich eigentlich schon bei dem Beschluss zu dieser Strategie herausgestellt, dass sie eigentlich schon Makulatur war, schon in dem Moment, als sie beschlossen war. Es hat sich nämlich gezeigt, dass die Bekämpfung von Währungs- und Finanzkrisen seit 2010 permanent im Vordergrund gestanden hat und immer stärker in den Vordergrund getreten ist. Neben dem Ausbau von finanziellen Unterstützungssystemen zur Stabilisierung der Währungslage in den einzelnen Mitgliedstaaten sind mit dem Fiskalpakt neue Verfahren eingeführt worden, durch die sichergestellt werden soll, dass künftig haushalts- und finanzpolitische Ungleichgewichte in den Mitgliedstaaten schneller erkannt werden und schneller bekämpft werden können. Diese Maßnahmen zur Krisenprävention haben die Ansätze zu einer sozial ausgewogenen Politik in der EU wie in den meisten Mitgliedstaaten verdrängt. Stattdessen dominiert heute eine rigide Politik der finanzpolitischen Stabilisierung, und zwar auf der europäischen Ebene wie auch auf der Ebene der meisten Mitgliedstaaten. Also von einer quasi ausgewogenen Balance zwischen wirtschafts- und sozialpolitischen Zielen oder wirtschafts-, finanz- und sozialpolitischen Zielen einerseits und sozialpolitischen Zielen auf der anderen Seite kann man, wenn man sich die Entwicklung der letzten zwei der Jahre anschaut, keineswegs sprechen. Dabei kommt Deutschland eine besondere Rolle zu. Einerseits gehört Deutschland zu den Ländern, die wirtschafts-, währungs- und finanzpolitisch vergleichsweise erfolgreich sind, waren und sind. So ist die Zahl der Beschäftigten auch in der Krise kaum zurückgegangen und die Zahl der registrierten Arbeitslosen hat nur unwesentlich zugenommen. Stattdessen hat nach einer kurzen Wachstumsstelle das Wirtschaftswachstum rasch wieder zugenommen. Also wir sind sehr schnell wieder quasi in ein Wirtschaftswachstum zurückgekehrt. Und erst mit Verspätung, da sind wir im Moment noch drin, sind wir dann doch von der Krise noch eingeholt worden, in dem Sinne, dass das Wachstum sich dann abgeschwächt hat. Nicht zuletzt deswegen, weil viele unserer europäischen Nachbarstaaten, mit denen wir Handel betreiben, noch in der Krise sind und dadurch eben auch die deutsche Wirtschaft davon mit betroffen worden sind. Und unsere Exporte, unser Wachstum sind dadurch zurückgegangen. Das heißt, die Krise hat uns doch eingeholt über unsere Verflechtung mit unseren Nachbarn. Auf der anderen Seite gehört Deutschland zu den Ländern, die am stärksten darauf gedrängt haben und nach wie vor darauf drängen, Währungs- und finanzpolitische Stabilisierungsmaßnahmen gegenüber den Krisenstaaten durchzusetzen. Und zwar ohne Rücksicht auf die Auswirkungen in den jeweiligen Ländern. Hintergrund ist die Tatsache, dass Deutschland zu den Hauptgeberländern der Währungskredite an die Krisenländer gehört und ein starkes Eigeninteresse natürlich daran hat, die notwendigen Hilfeleistungen in engen Grenzen zu halten, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass diese Kredite ganz schnell wieder zurückgezahlt werden, sodass die Belastung der Steuerzahler sich in engen Grenzen hält. Und das Ganze findet eine breite Unterstützung in Politik und in der Medienöffentlichkeit. Da wird also diese Politik von Frau Merkel und von der wiedergewählten Kanzlerin ist quasi in der Wahl positiv bestätigt worden. Tatsächlich werden in vielen Mitgliedstaaten Deutschland in die Bundeskanzlerin als Hauptverantwortliche für die zunehmend prekäre Lage in ihrem Land angesehen. Also wir haben in vielen, gerade südeuropäischen Ländern mittlerweile, einen äußerst schlechten Ruf. Und umgekehrt, interessanterweise auch in Deutschland, nimmt der Widerstand gegenüber der europäischen und der deutschen Politik zu. Die Gründung der AfD und der Erfolg, beinahe Erfolg bei der jüngsten Wahl, zeigen ja, wie also die Skepsis gegenüber Europa und der Situation in unseren Partnerländern hier zugenommen hat. Dabei wird aber von der gegenwärtigen Bundesregierung wie auch von ihren Kritikern bei der AfD und ähnlichen Gruppierungen Folgendes übersehen. Die Eurokrise war und ist nicht so sehr das Ergebnis hoher Staatsverschuldung in bestimmten Ländern, sondern sie ist das Ergebnis wachsender ökonomischer Ungleichgewichte zwischen den Mitgliedstaaten. Und einer der Hauptverursacher dieser wachsenden Ungleichgewichte innerhalb der Eurozone wie auch der Europäischen Union ist nicht zuletzt Deutschland. So treibt das Wachstumsmodell, das deutsche exportorientierte Wachstumsmodell Deutschlands, den Euro-Wechselkurs nach oben. Ja, also wir sorgen mit unseren hohen Exportüberschüssen dafür, dass der Euro-Kurs hoch ist und erschweren es den anderen Mitgliedstaaten, ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht in ihrer Wirtschaft herzustellen. Zugleich erzielt Deutschland durch eine Politik des Lohndumpings, das heißt der quasi künstlich niedrig gehaltenen Löhne in diesem Land, hohe Exportüberschüsse gegenüber den meisten EU-Mitgliedstaaten und trägt dazu bei, die wirtschaftliche Lage in diesen Ländern zu destabilisieren. Das heißt, wir schaffen Arbeitsplätze auf Kosten von unseren europäischen Nachbarn. Das wird international mittlerweile bewertet als eine Politik, die man so beschreibt mit dem Begriff Beggar my neighbor, also eine Politik auf Kosten des Nachbars, die da betrieben wird. Ja, also indem die Löhne und die Lohnkosten niedrig gehalten werden, werden künstliche quasi Wettbewerbsvorteile geschaffen, aus denen dann eben die deutsche Wirtschaft ihre Erträge und Gewinne erzielt. Und schließlich ist Deutschland das Land, das die Einführung verbindlicher Stabilitätsnormen und Stabilisierungsverfahren in der EU am rücksichtslosesten vorantreibt. Insgesamt war und ist die deutsche Wirtschaft der Hauptprofiteur der Währungsunion. Die Währungsunion wurde ja geschaffen quasi als Fortführung des europäischen Binnenmarktkonzepts, also Schaffung eines großen europäischen Wirtschaftsraums, in dem es keine Wirtschaftsschranken gibt, in dem keine Zölle, keine Beschränkungen für den Handel existiert. Mit der Währungsunion ist das Ganze noch in dem Sinn erweitert worden, dass jetzt also auch quasi der Kapitalverkehr ungestört sich hier vollziehen kann und keine Wechselkursschwankungen auftreten können. Und es ist hauptsächlich die deutsche Wirtschaft, ja, die Unternehmen, die in Deutschland tätig sind, die quasi hauptsächlich davon profitiert haben, wie Untersuchungen der letzten 10 Jahre zeigen. Wobei die erzielten Überschüsse wegen der niedrigen Unternehmenssteuern und der niedrigen Löhne in Deutschland nicht dem Staat und der Bevölkerung zugutekommen, sondern allein in die Unternehmensgewinne fließen und dort wieder angelegt werden, zum Teil natürlich produktiv investiv, indem quasi der Produktionsapparat weiter modernisiert wird, was eben die Exportfähigkeit hier stärkt, zum Teil aber auch internationale Geldanlagen, spekulative Anlagen und so weiter. Insofern, es ist ein Unterschied, kann ich sagen, die deutsche Volkswirtschaft oder das deutsche Volk hat profitiert, sondern es profitiert zunächst einmal die Wirtschaft und dieses Geld wird auch nicht abgeschöpft. Gleichzeitig setzt die Bundesregierung alles daran, sich solidarischen Lösungen der Eurokrise zu entziehen, um Belastungen der deutschen Steuerzahler und Unternehmen zu vermeiden. Während die Bundesregierung darauf beharrt, dass Deutschland die einzig richtige Politik betreibt, ja, also exportorientiertes Wachstum. Und im Grunde genommen von ihren Partnerländern sagt, ihr müsst eigentlich alle nur genau das Gleiche tun wie wir, dann geht es euch auch gut und dann habt ihr keine Probleme. Und wenn ihr das nicht tut, seid ihr selber schuld. Insofern wird die Schuld allein unseren europäischen Nachbarn zugewiesen. Da sie eine andere Politik betreiben, ist das ihr Problem, sind sie schuld. Und insofern muss man sich dann auch nicht solidarisch erweisen. Man muss quasi notwendige Stützungsmaßnahmen durchführen, damit das ganze System nicht explodiert. Aber das heißt nicht eine solidarische Politik. Dass für unsere europäischen und gerade südeuropäischen Nachbarn das deutsche Modell gar nicht umsetzbar ist, zumindest nicht kurz- und mittelfristig, also nicht innerhalb der nächsten paar Jahre sagen kann, wir machen das jetzt so wie die in Deutschland, bleibt dabei völlig ausgeblendet. Soweit zunächst der Blick auf die europäische Ebene und die Frage der Solidarität bzw. solidarischer Politik, fehlender solidarischer Politik auf europäischer Ebene. Schauen wir uns die Ebene Deutschlands an, können wir auch hier eine wachsende Ungleichheit beobachten. Im Frühjahr dieses Jahres ist ja nach einem Jahr Beratung, Diskussion, Korrekturen, Umformulierung und so weiter, ist ja endlich der 4. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung veröffentlicht worden, der, wie die Medien ja mittlerweile eigentlich einhellig geschildert haben, eine geschönte Beschreibung der sozialen Lage in diesem Land vorgelegt hat. Ja, man wollte eben alles tun, um hier zu vermeiden, dass aus diesem Bericht irgendwelche negativen Rückschlüsse über die Politik der Bundesregierung gezogen werden können. Tatsächlich ist in Deutschland in den beiden letzten Jahrzehnten sowohl die Vermögens- als auch die Einkommensverteilung immer weiter auseinandergedriftet Und das kann auch diesem Bericht entnommen werden, wenn man sich genauer die Zahlen anschaut. Aber es ist nicht nur eine zunehmende Ungleichheit, die hier zu beobachten ist, sondern es ist eine Tendenz in Richtung Polarisierung der Ressourcenverteilung. Wenn wir uns die Einkommensverteilung betrachten, haben Studien und Untersuchungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin gezeigt, dass die mittleren Einkommensklassen zunehmend schwächer besetzt sind. Also die mittleren Einkommensklassen sind quasi immer mit immer weniger Personenhaushalten besetzt, während die unteren und die oberen Ränder der Verteilung immer stärker besetzt sind. Also insofern, es ist eine Auseinanderentwicklung der Verteilungslage. Und vor diesem Hintergrund hat auch die Einkommensarmut zugenommen. Also das, was schon in dem Einführungsvortrag angesprochen worden ist. Die Armut in Deutschland hat zugenommen. Aber diese Zunahme der Einkommensarmut ist nur Teil eines quasi viel umfassenderen Veränderungsprozesses der gesamten Verteilungslage in diesem Land und ist eben quasi ein Teilaspekt dieses Polarisierungsprozesses. Aber eben nicht nur die Einkommensarmut nimmt zu. Es gibt Studien, die zeigen, dass auch die Verweildauer, die Verbleibsdauer in Armut zunimmt. Es gab ja mal in den 80er, 90er Jahren eine große Diskussion um die Dynamik der Armut. Und da ist betont worden, wenn man arm wird, bleibt man ja nicht dauerhaft arm, sondern viele der Menschen entkommen relativ schnell wieder der Armut. Also es sind immer wieder Übergänge, die hier festzustellen sind. Neuere Studien zeigen, dass die Verbleibsdauer zunimmt und dass von daher quasi das Risiko zunehmend größer wird, wer in eine Situation der Einkommensarmut gerät, dass es für den heute sehr viel schwieriger ist, dieser Situation wieder zu entkommen, als vor 10, vor 20 Jahren. Insofern, das, was jahrelang sehr kontrovers diskutiert worden ist, nämlich die Frage, ob sich in Deutschland so etwas wie eine neue Unterklasse herausentwickelt, ein Prekariat, die Klasse der Überflüssigen, sind verschiedene Bezeichnungen für diese Entwicklung mittlerweile verwendet worden, gibt es immer mehr Hinweise dafür, dass sich diese Situation tatsächlich als neue Entwicklung abzeichnet. Wir haben eine Verfestigung dieses unteren Rands der Einkommensverteilung und von daher besteht tatsächlich auch in Deutschland im Moment eine solche Entwicklung zu einer verfestigten Klasse von Ausgeschlossenen, was zumindest die Verteilungslage betrifft. Ich will jetzt die empirischen oder die Schaubilder überspringen und gleich auf die Frage eingehen nach den Ursachen dieser Entwicklung. Welche sind denn quasi Ursachen dafür, dass diese Ungleichheitsentwicklung sich in dieser Weise abzeichnet? Es sind zwei Hauptfaktoren, die ich dafür ansprechen möchte. Das ist zum einen ein beschleunigter Wandel, ein beschleunigter Wirtschaft und sozialer Wandel, der im Zuge der weltmarktorientierten Modernisierung der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft passiert, also das, was quasi vorangetrieben wird, ein Modernisierungsprozess von Wirtschaft und Gesellschaft, schlägt sich eben nieder, insbesondere im Beschäftigungssystem. Wir können beobachten, und das hebt die Bundesregierung ja immer wieder hervor, dass die Zahl der Beschäftigten von Jahr zu Jahr auf neue Rekordhöhen steigt. Noch nie waren so viele Menschen in Arbeit wie heute. Gleichzeitig stellen wir fest, dass dieser Anstieg fast ausschließlich bei prekären Beschäftigungsverhältnissen stattfindet. Das heißt, die zunehmende Quantität der Arbeit geht auf Kosten der Qualität der Arbeit. Wir haben eine ganze Zeit lang einen deutlichen Rückgang der normalen Beschäftigungsverhältnisse gehabt. Mittlerweile hat sich das erstmal wieder stabilisiert. Müssen wir abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Aber in jedem Fall, diese kontinuierliche Zunahme der Beschäftigungsentwicklung geht eben vor allen Dingen auf diese prekären Beschäftigungsverhältnisse zurück. Und wir können beobachten, tatsächlich ist die Zahl der registrierten Arbeitslosen zurückgegangen, obwohl es da auch statistische Korrekturen gab. Aber wir können feststellen, diese Entwicklung geht weitgehend an den Langzeitarbeitslosen vorbei. Wir haben heute prozentual gesehen mehr Langzeitarbeitslose als noch vor einigen Jahren. Also der Anteil der Langzeitarbeitslosen liegt heute höher als zu Zeiten bei Einführung von Hartz IV. Also die große Hoffnung, das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit wird durch die neue Arbeitsmarktpolitik beseitigt, hat sich absolut nicht in dieser Weise, ist in dieser Weise nicht eingelöst worden. Trotz einer insgesamt stabilen Entwicklung von Wirtschaft und Einkommen wächst die Zahl derer, die von diesem steigenden Wohlstand nicht profitieren und die dauerhaft in das gesellschaftliche Abseits abgedrängt werden. So hat sich auch die Zahl der Menschen, die auf Leistungen der sozialen Mindestsicherung angewiesen sind, also Leistungen der Sozialhilfe, der Grundsicherung, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz angewiesen sind, in den letzten Jahren kaum verringert. Nach wie vor liegt die Zahl der Leistungsempfänger in der Größenordnung von 9,5 Millionen weitaus höher als noch vor 10 Jahren. Also wir haben einen enormen Anstieg von Menschen, die heute von Fürsorgeleistungen leben, auch wenn die Begriffe dafür sehr unterschiedlich sind. Und dabei, das ist besonders hervorzuheben, die Menschen, die von solchen Grundsicherung, Sozialhilfeleistung leben, sind Teil der Armutsbevölkerung, weil eben das Niveau dieser Leistung so niedrig ist, dass ein Leben frei von Armut dadurch eben nicht gewährleistet ist. Und das trotz der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das ja das Bemessungssystem sehr heftig kritisiert hat und bei dem ja offen ist, inwieweit es nicht demnächst eine neue Entscheidung dazu geben wird. Gegenwärtig sehen sich mehr und mehr Kommunen genötigt, die steigenden Energiekosten durch ergänzende Hilfen aufzufangen. Wobei man sagen muss, dass was häufig dann passiert, Energiesparberatung, kostenlose Energiesparprodukte, das sind sicherlich nicht geeignete Maßnahmen, um diese Misere zu beheben, sondern müssten grundlegendere Reformen stattfinden, um im Moment diese Preisexplosion bei den Energiekosten wirksam in der Grundsicherung auffangen zu können. Die Zunahme der sozialen Ungleichheit ist aber eben nicht nur Ergebnis dieser zunehmenden Ungleichheit und quasi Umstrukturierungsprozesse im Beschäftigungssystem und bei den Primäreinkommen. Diese Zunahme ist auch das Ergebnis einer Politik, die seit einem Jahrzehnt darauf setzt, das deutsche konservative Sozialstaatsmodell umzubauen, und zwar in Richtung des liberal-angelsächsischen Modells. Mit Einführung des Leitbildes aktivierenden Staats sind bereits so rot-grünen Regierungszeiten, also beginnend Ende der 90er Jahre, grundlegende Reformen in Angriff genommen worden, die den sozialen Schutz im deutschen Sicherungssystem Schritt für Schritt abgebaut haben. Mit der Riester-Rente wurde das Problem der Altersarmut auf die politische Tagesordnung gesetzt. Seit Jahren warnt die OECD vor einem rapiden Anstieg der Altersarmut in den kommenden Jahren. Die letzte Bundesregierung hat ja immer wieder neue Vorschläge dazu vorgelegt, die dann gleich wieder von den Experten zerrissen worden sind, weil sie eben nicht geeignet waren, die Probleme aufzufangen, die in den kommenden Jahren hier auf uns zukommen werden. Und auch die Hartz-Reform hat ja dazu beigetragen, die materielle Absicherung von Langzeitarbeitslosen drastisch zu reduzieren, mit der Folge, dass heute in keinem anderen Land in der EU die Armut von Arbeitslosen so hoch ist wie in Deutschland. Also der Anteil der Armen unter den Arbeitslosen ist in keinem Land so hoch wie in Deutschland. Und auch in der Gesundheitspflegepolitik sind erste Umbauschritte in Angriff genommen worden, obwohl sie allerdings eben nicht in dem Maße erfolgreich zu Ende geführt worden sind. Gott sei Dank. Insgesamt haben diese Reformen dazu beigetragen, die Absicherung gegenüber materiellen Lebensrisiken zurückzubauen. Der Schutz vor Armut hat sich dadurch weiter verringert. Mit der Verabschiedung der Strategie Europa 2020 auf europäischer Ebene hat sich auch Deutschland verpflichtet, die Armut zu bekämpfen. Also eigentlich gibt es quasi eine Selbstverpflichtung der Bundesregierung, Armut in Deutschland wirksam zu beseitigen. Und mit der neuen europäischen Strategie sind sogar die Ziele quantitativ festgelegt worden. Also nicht nur wie vorher in der Lissabon-Strategie, in dem Jahrzehnt davor hat man qualitativ gesagt, wir wollen Armut bekämpfen. Jetzt ist das noch quantitativ festgelegt worden. Allerdings hatte das insofern für Deutschland keine Konsequenzen, weil Deutschland die Armutsziele auf europäischer Ebene stark verwässert hat, indem nämlich quasi mehrere Möglichkeiten formuliert worden sind, wie man diese Armutsziele definieren kann. So besteht eben zum Beispiel die Möglichkeit, als Armutsbekämpfung zu definieren, die Verringerung von Langzeitarbeitslosigkeit. Und tatsächlich hat die Bundesregierung genau dieses Ziel ihrer Politik zugrunde gelegt. Wir haben in den letzten Jahren keine Aussagen der Bundesregierung zur Bekämpfung von Einkommensarmut, sondern wenn, dann gibt es nur Aussagen zur Verringerung von Langzeitarbeitslosigkeit. Insofern, dieses Thema ist komplett ausgeblendet worden. Und die Auswirkungen zeigen sich ja in der entsprechenden Armutsentwicklung. Bereits 2002 hat die Kommission der damaligen rot-grünen Bundesregierung vorgehalten, dass Deutschland keine integrierte Strategie der Armutsbekämpfung entwickelt hat, die alle Ebenen und Akteursgruppen umfasst. Tatsächlich wird das föderale System von Bund, Länder und Kommunen vor allen Dingen dazu genutzt, sich gegenseitig die Verantwortung zuzuschieben und sich selbst zu entlasten. Als Folge dessen können wir seit Anfang des letzten Jahrzehnts die Entwicklung beobachten, dass einerseits zwar formuliert wird, der Anspruch erhoben wird, wir betreiben eine Politik der Armutsbekämpfung. Gleichzeitig können wir aber feststellen, dass seitdem das Thema Armut auf die politische Agenda gesetzt worden ist, also seit 1998, quasi in keiner Phase früher die Armut so stark angestiegen ist, wie in dieser Zeit, in der wir offiziell eigentlich eine Politik der Armutsbekämpfung praktizieren in Deutschland. Also Rhetorik einerseits, Realität auf der anderen Seite, klaffen mehr denn je hier auseinander. Und auch die entsprechenden Armutsreichtumsberichte haben bisher nicht zu einer entsprechenden Politik geführt. Aber nicht nur die nationale Ebene, auch auf der örtlichen Ebene, auf der Ebene der Kommunen können wir feststellen, dass eine quasi nachhaltige Prävention gegenüber wachsenden Armutsrisiken eigentlich nur sehr begrenztem Maße stattfindet. Das hat etwas damit zu tun, dass die Kommunen immer weniger in der Lage sind, ihre sozialen Dienste gemäß dem örtlichen Bedarf auszubauen. Denn einerseits sind immer mehr Aufgaben von Bund und Ländern auf die Kommunen verlagert worden. Diese sind aber aufgrund unzureichender Haushaltsmittel nicht in der Lage, eine bedarfsdeckende Versorgung sicherzustellen. Also das heißt, wir haben zunehmend das Problem, dass Anforderungen an die Kommunen einerseits und verfügbare Ressourcen auf der anderen Seite hier immer stärker in Widerspruch geraten. Durch die verfassungsrechtliche Verankerung der Schuldenbremse für die öffentlichen Haushalte wird sich das in den kommenden Jahren sogar noch weiter zuspitzen. Und als Exkurs möchte ich hier nur darauf hinweisen, dass im Moment die Kommunen sich ja mit einer ganz besonderen Entwicklung konfrontiert sehen. Seit zwei Jahren wird ja von den kommunalen Spitzenverbänden hervorgehoben, wir haben quasi eine neue Zuwanderungswelle in Deutschland. Zuwanderung von Menschen, die aus süd- und südosteuropäischen EU-Mitgliedstaaten kommen. Und anders als bei Menschen, die von außerhalb der Europäischen Union kommen, kann diese Zuwanderung nicht ohne weiteres unterbunden werden, da die EU-Verträge ja grundsätzlich eine Freizügigkeit vorsehen. Die Ambivalenz Deutschlands gegenüber diesen neuen Migrantengruppen ist bezeichnend. Auf der einen Seite gibt es ja Anwerbeprogramme der Bundesregierung gegenüber jungen, gut qualifizierten Spaniern, Portugiesen, Italienern, auch Griechen, dem gesagt wird, komm zu uns, wir haben eine Facharbeiterlücke, wir brauchen quasi gut qualifizierte Arbeitskräfte. Auf der anderen Seite, diese Zuwanderung, die jetzt stattfindet, in erheblichem Umfang, ist eine, bei der eben nicht quasi eine solche Positivselektion von Menschen bestimmter Merkmale stattfindet, sondern es kommen Menschen, die aus materiellen, existenziellen Nöten aus ihren Heimatländern nach Deutschland kommen. Und da ist man extrem vorsichtig und sagt, wir sind gar nicht in der Lage, diesen Menschen angemessene Lebensbedingungen hier in Deutschland zu schaffen. Insofern fordern die kommunalen Spitzenverbände, Deutschland und die EU mögen doch bitte mit Hilfeprogrammen dafür sorgen, dass es in den Heimatländern wieder aufwärts geht, dass also die Lebensbedingungen dort in diesen Heimatländern insofern verbessert werden, dass die Menschen nicht mehr abwandern müssen, nicht mehr nach Deutschland kommen müssen. Also insofern tut doch etwas dafür, dass es den Menschen in diesen Ursprungsländern besser geht, da die Kommunen eben die Probleme nicht bewältigen können. Spricht vieles dafür, dass mit der zunehmenden Verarmung in Teilen der Europäischen Union diese Zuwanderung in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird. Ich sagte ja im ersten Teil meines Vortrags, wir befördern aktiv quasi eine Verelendung in Teilen der europäischen Mitgliedstaaten. Und mit dieser neuen Zuwanderungswelle werden wir quasi wieder eingeholt. Wir haben also nicht nur das Problem, wir können in diese Länder weniger exportieren, wir werden unsere Autos nicht mehr los in Spanien und in diesen Ländern, ja, ärgerlich genug, aber das nächste Schritt ist, jetzt kommen die auch noch zu uns und wollen also hier leben und wollen aus ihrer Notsituation hier in Deutschland versuchen, eine neue Lebensperspektive aufzubauen. Deutschland wird mehr und mehr von den Folgen seiner Politik gegenüber den übrigen EU-Mitgliedstaaten eingeholt. Und je härter die Auflagen sind, je größer die sozialen Probleme sind, die sie verursachen in den Krisenstaaten, desto mehr wird auch der Zuwanderungsdruck zunehmen. Die Gefahr ist groß, dass diese neuen Zuwanderergruppen in Deutschland Teil der sich verfestigten Unterklasse werden und damit zu deren Wachstum beitragen. Also es könnte sein, quasi, dass wir hier quasi einen Wanderungsprozess in Gang setzen, der dazu beiträgt, quasi das Armutspotenzial und die Armutsproblematik hier in unserem Land zu vergrößern. Und zwar durch die aktive Politik, die wir selbst gegenüber unseren Nachbarländern betreiben. Bisher ist offen, in welchem Maße Bund und Länder die Kommunen dabei unterstützen werden, sozialstaatlich angemessene Wohn-, Arbeits- und Lebensbedingungen für die Zuwanderer zu schaffen. Insofern ist das im Moment eine offene Frage. Ich komme damit zu dem letzten Punkt, Ausblick, mögliche notwendige Veränderungen. Je mehr sich die Lebensbedingungen und Lebenslagen zwischen den EU-Staaten auseinanderentwickeln, desto größer wird die Gefahr, dass die politischen Konflikte innerhalb der EU zunehmen und die EU insgesamt an Rückhalt verliert. Quasi das Projekt, das politische Projekt Europäische Union, sieht sich zunehmend in Fragen gestellt, verliert auch politisch in den Bevölkerungen der jeweiligen Mitgliedstaaten an Rückhalt. Soll das Projekt nicht insgesamt in Fragen gestellt werden, wäre eine Korrektur der europäischen Politik notwendig. So darf die Abstimmung der Währungs- und Finanzpolitik nicht allein auf die Krisenländer fokussiert sein, so in dem Sinne, die Länder, die also in ihrer Haushaltspolitik nicht diszipliniert genug sind oder die ihre Schulden nicht schnell genug abbauen, müssen sich quasi einem Kontroll- und Mahnverfahren unterwerfen, müssen notfalls Sanktionen in Kauf nehmen. Das ist ja im Moment der Stand der Dinge. Vielmehr müsste künftig die Politik aller Mitgliedstaaten regelmäßig überprüft werden und im Hinblick darauf quasi erörtert werden, welche Auswirkungen diese Politik auf die Mitgliedstaaten hat und auf die EU hat. Damit gehört auch die Politik Deutschlands auf diesen Prüfstand und damit dürfte eben nicht nur eine Seite, sondern müssten beide Seiten dieser Entwicklung mit in diesen Erörter- und Beratungsprozess einbezogen werden. Es müssen wirksame Unterstützungssysteme für Länder in akuten Krisenlagen geschaffen werden, die Ausdruck einer gemeinsamen, solidarischen Krisenregulierung sind, Stichwort Eurobonds, wogegen sich ja die Bundesregierung heftig wehrt. Ja, also Eurobonds sind quasi gemeinsame Kreditaufnahmen von mehreren europäischen Ländern, was dazu führen würde, dass wir mehr Zinsen zahlen müssen, aber die Krisenländer geringere Kosten hätten. Auch das ist ein Element von Umverteilung und bisher weigern wir uns hier. Schließlich sind gemeinsame von allen Mitgliedstaaten getragene Förderprogramme für die Krisenländer zu schaffen, um eine weitere Verschärfung der Krisen zu unterbinden. Also sowas wie ein europäischer Marshallplan, quasi gezielte Förderprogramme für die Länder, in denen die Krisensituation sich extrem negativ verschärft hat, wäre tatsächlich hier dringend erforderlich. Schließlich muss in der europäischen Politik die Balance zwischen der Wirtschafts-, Währungs- und Finanzpolitik einerseits und der Beschäftigungs- und Sozialpolitik andererseits wiederhergestellt werden. Es darf nicht sein, dass in Krisenzeiten die soziale Frage und die sozialpolitischen Ziele und Programme völlig in den Hintergrund gedrängt werden. Denn gerade in solchen Phasen sind sie in besonderem Maße gefordert, soll der Anspruch eines europäischen Sozialmodells nicht völlig preisgegeben werden. Dies macht es erforderlich, eine breite gesellschaftliche Beteiligung an den nationalen wie an den europäischen Entscheidungen sicherzustellen. Und ich will im zweiten Teil des Ausblicks jetzt nochmal schauen, wie sieht es aus, wie wäre es auf der nationalen Ebene? Um die Zukunft einer gespaltenen Gesellschaft in Deutschland zu verhindern, bedarf es ebenfalls umfassender Korrekturen der Wirtschafts- und Finanz- und Sozialpolitik. Notwendig wäre zum einen ein Umbau des deutschen Wirtschaftsmodells im Sinne einer stärker binnenwirtschaftlichen Ausrichtung. Dazu wäre es notwendig, Massenkonsum und Staatsausgaben zu erhöhen. Eine Verringerung der exorbitanten Exportüberschüsse Deutschlands würde den internationalen Handel erleichtern und zugleich würden sich unsere Wirtschaftsbeziehungen zu den europäischen Nachbarn entspannen. Notwendig wäre zum anderen ein Steuern-Abgabensystem, das den erhöhten staatlichen Mittelbedarf abdeckt und zugleich zu einer gerechteren Lastenverteilung beiträgt. Also die Frage ist ja, wer trägt die Lasten dieser Krise und dieses Strukturwandels? Bisher sind es vor allen Dingen die sozial Schwächsten, die diese Lasten tragen. Weiterhin wäre es notwendig, eine stärkere Abstimmung der Ziele und Programme von Bund, Ländern und Kommunen herzustellen, um eine integrierte, nachhaltige Politik in den verschiedenen politischen Handlungsfeldern zu erreichen. Der Umbau der nationalen Sicherungssysteme sollte insoweit rückgängig gemacht werden, dass durch die Sozialversicherungssysteme eine umfassende Absicherung der allgemeinen Lebensrisiken sichergestellt wird. Das gilt vor allen Dingen für die Renten- und Arbeitslosenversicherung, wo wir die stärksten Einschnitte in den letzten Jahren hatten. Darüber hinaus sollte das letzte Netz sozialer Sicherung zu einem Schutzsystem ausgebaut werden, durch das tatsächlich ein Leben frei von Armut möglich ist, und zwar zu diskriminierungsfreien Bedingungen, also ohne den restriktiven Druck, der heute für die Empfänger üblich ist. Schließlich sollten die Kommunen durch eine ausreichende Mittelausstattung in die Lage versetzt werden, eine bedarfsgerechte soziale Infrastruktur bereitzustellen. Auch dazu ist es notwendig, sowohl auf nationaler wie auch lokaler Ebene Beteiligungsstrukturen für die Betroffenen und ihre Organisationen einzuführen bzw. zu stärken. Wir haben aus der Wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Forschung eine Fülle von Erkenntnissen und Forschungsergebnissen dazu, wie man soziale Ungleichheit und Armut bekämpfen kann. Insofern, es fehlt uns nicht an Wissen, es fehlt uns nicht an Theorie, an Forschungsergebnissen, dass bisher eine solche Politik nicht umgesetzt worden ist. Das Haupthindernis für die Umsetzung geeigneter Strategien und Programme liegt vor allen Dingen an den derzeitigen gesellschaftlichen politischen Interessenlagen. Solange die Gewinner des gesellschaftlichen Strukturwandels davon ausgehen können, dass sie ihre Gewinne privatisieren können, solange werden sie nicht bereit sein, sich an den Kosten zur Abfederung, Auffang der negativen Folgen dieses Wandels zu beteiligen. Erst wenn sich die Erkenntnis verbreitet, dass bei einer sich vertiefenden Spaltung alle gesellschaftlichen Gruppierungen verlieren, könnte die Chance entstehen, einen breiteren gesellschaftlichen Rückhalt für einen politischen Kurswechsel zu finden. Insofern Frage, in welcher Situation sind wir bei den nächsten Wahlen? Soweit meine Ausführung.
Vielen Dank, Professor Hanisch, für Ihre Ausführungen. Sie haben sehr, sehr deutlich gezeigt, dass Solidarität in der deutschen Politik seit langem sowohl nach innen als auch innerhalb Europa keine Rolle mehr spielt, was sehr bedauerlich ist. Ich finde es aber auch sehr gut, dass Sie sich nicht mit dieser Kritik zufrieden gegeben haben, sondern uns auch sehr deutlich gezeigt haben, es gibt Wege, es gibt Möglichkeiten, das zu ändern, man muss es gesellschaftlich nur wollen. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, dass über den Vortrag von Professor Hanisch diskutiert wird, dass Fragen gestellt werden, eigene Beiträge in den Raum gestellt werden. Es stehen hier drei Mikrofone in der Mitte des Raumes. Wenn jemand einen Beitrag leisten möchte, eine Nachfrage hat, soll er einfach an das Mikro gehen und wenn es zu viele sind, sage ich dann die Reihenfolge, aber im Moment steht da noch gar keiner da. Noch ist der Kaffee, glaube ich, nicht bereit. Bitte schön.
Ich hätte eine Frage zu dem letzten Satz. Also erst wenn sich die Erkenntnis verbreitet, dass sich bei einer sich vertiefenden Spaltung alle gesellschaftlichen Gruppen verlieren. Meine Frage ist, wie soll ich denn so einem Unternehmer oder einem, der viel Geld hat, beibringen, dass er auch was verliert bei dem, wie es momentan läuft? Weil er kann sich also einen Porsche kaufen, er fliegt weit weg in Urlaub, er hat seinen Bodyguards, er kauft sich eine Villa am Starnberger See irgendwie weit abgelegen. Also dem geht's gut. Also ich verstehe es auch nicht, wie der negative Folgen hat.
Darf ich gleich dazu antworten? Völlig richtig, eine ganz, ganz entscheidende Frage. Man kann jetzt Beispiele auf verschiedenen Ebenen anführen. Was ich übersprungen habe in meinem Vortrag, Sie bekommen ja die schriftliche Fassung danach dann und auch die Präsentation steht Ihnen gleich zur Verfügung. Also Sie können das dann gerne auch nochmal nachlesen. Nein, was ich übersprungen habe, sind jetzt Beispiele, wie wirkt sich das auf die Gesellschaft aus? Und was ich auf der örtlichen Ebene als Beispiel hier skizziert habe, ist, dass wir auf der Ebene der Städte und Gemeinden beobachten können, dass die sozial schwachen Gruppen an den Rand gedrängt werden, gerade aus den Städten herausgedrängt werden. Wir haben ja zunehmend die Situation, dass Menschen mit niedrigen Arbeitseinkommen im Grunde gar nicht mehr in den Ballungszentren leben können, weil sie gar nicht die Lebenshaltungskosten aufbringen können. Also zunehmend haben wir eine Diskrepanz, dass im Grunde genommen die Dienstleistungsberufe, auf die quasi die Reicheren in der Gesellschaft angewiesen sind, dass die gar nicht mehr dort leben können, weil eben die Entlohnung so gering ist. Oder wir haben diese Entmischungstendenz in Richtung der Entstehung und Ausbreitung von Gated Communities. Also das heißt von geschütztem Wohnraum, in dem eben die wohlsituierten gesellschaftlichen Gruppierungen quasi ein Eigenleben führen, dass sie eben, bei dem sie gleichzeitig geschützt sind vor den wachsenden sozialen Problemen und Spannungen in der Gesellschaft. Wir kennen das von anderen Ländern. Und es gibt Forschungsergebnisse, es gibt zu den Gated Communities in den USA Untersuchungen, die deutlich machen, dass die materiellen und immateriellen Folgekosten dieser Entwicklung für die betroffenen Menschen in diesen reichen Ghettos ganz enorm sind, dass also abgesehen von den materiellen Kosten eben Probleme der Angst, also übersteigerte Angst, Isolation, Depression und so weiter, ein ganz großes Problem darstellt. Also die Menschen sind todunglücklich, die in solchen Lebensverhältnissen wohnen, zumindest wachsen Zahlen. Und das sind interessante Entwicklungen, die im Grunde genommen deutlich machen, welche Folgen dann auch für die auftreten können, die scheinbar zu den Gewinnern der Entwicklung sind. Und wenn Sie den Unternehmer angesprochen haben, der eben investiert, hohe Gewinne erzielt, diese Gewinne dann eben mit großem Gewinn dann wieder anlegen kann, ohne dass es abgeschöpft wird, der ist wahrscheinlich oder möglicherweise demnächst stärker damit konfrontiert, dass der soziale Friede in dieser Gesellschaft ein Stück weit verloren geht, dass soziale Spannung, soziale Konflikte zunehmen, dass im Grunde genommen sowas wie auch, was wichtige Standortbedingungen auch für quasi den internationalen Standortwettbewerb darstellen, dass das eine Entwicklung ist, die bisher in Deutschland noch nicht da ist, aber bei einem weiter Voranschreiten dieser Entwicklung könnte es gut sein, dass wir solche Erscheinungsformen auch in Deutschland bekommen. Also eine Verhärtung quasi der sozialen Beziehung in der Gesellschaft, der sozialen Spannung, Konflikte. Insofern, brennende Autos sind bisher, also in Berlin, Hamburg sind die große Ausnahme, sind keineswegs charakteristisches Erscheinungsbild, aber sind ein Ausdruck, sind quasi erste Symptome für eine Problementwicklung, die künftig möglicherweise dann ganz andere, auch quantitative Verbreitung bekommen können. Ja, ich will nicht von den brennenden Vorstädten wie in England oder Frankreich sprechen, die wir in Deutschland bisher in dieser Form natürlich so auch nicht kennen.
Ja, Professor Hanisch hat ja eben schon durchblicken lassen, dass sein Vortrag Ihnen zur Verfügung steht. Er wird in den nächsten Tagen auf der Webseite der Bundesarbeitsgemeinschaft komplett zu finden sein, samt den Schaubildern, die wir heute jetzt noch nicht gesehen haben, die das Ganze aber auch dann entsprechend erläutern. Es gibt noch weitere Möglichkeiten einer Wortmeldung. Thomas, du kannst. Thomas, du.
Bin ich dran?
Ja, du bist dran.
Was okay, ja, eine, muss das angestellt werden oder ist es zu hören?
Ist,
ja, okay.
Ist da.
Ja, eine Frage. Wir haben jetzt ja die Bundestagswahlen gehabt und wir haben ja das paradoxe Ergebnis, dass es eigentlich eine Mehrheit gibt für einen gesellschaftlichen Wandel, der in diese Richtung weist, aber der sich nicht sozusagen politisch so ohne weiteres umsetzen ließe. Wäre es nicht eine Möglichkeit, die wird ja auch laut diskutiert durchaus, zu sagen, wenn es jetzt erstmalig in der Nachkriegsgeschichte eine Minderheitenregierung gäbe, unter Führung der Kanzlerin Merkel, dass dieser Lernprozess mit all diesen Dingen, die dort in dem Vortrag angelegt sind, zutage tritt, indem dann nämlich die andere Mehrheit, die eigentlich bereit wäre, zumindest in einigen Eckpunkten diesen Wandel zu vollziehen, fallweise sagt, okay, das machen wir mit, das machen wir nicht mit und so weiter. Selbst wenn sie das nicht durchsetzen könnte, aber durchaus das Bewusstsein dann schafft, dass es eines bestimmten Strukturwandels bedarf, insbesondere ja auch in der Europapolitik und in der Währungs- und Finanzpolitik, wenn man diese Gesamtprozesse überhaupt annähernd zumindest dämpfen will.
Ja, also die Mehrheit, eine, ich sag mal zugespitzt, eine linke Mehrheit haben wir nicht erst in dieser Wahl, sondern die haben wir ja schon länger. Wir haben aber politische Konstellationen bei den Parteien und Parteivertreter, die es nicht zulassen, dass diese Mehrheit auch politisch wirksam wird. Hängt aber auch damit zusammen, dass das Bewusstsein in den Parteien für die Problemlagen, die ich gerade skizziert habe, sehr unterschiedlich sind. Also man muss einfach sehen, dass die Sozialdemokratische Partei eben viele der Reformmaßnahmen mitgetragen hat, die dazu beigetragen haben, dass heute das soziale Sicherungsniveau deutlich geringer ist als noch vor einem Jahrzehnt. Und insofern solche Korrekturwechsel oder solche politische Korrekturen nur sehr schwer umsetzbar sind. Ja, aber das gilt auch für die Grünen, also Rot-Grün hat damals die Bundesregierung gestellt, die das neue Paradigma des aktivierenden Staates mit den entsprechenden Umbauprogrammen in Gang gesetzt haben. Also insofern, es ist ein schwieriger Prozess. Es wäre die Frage, ob quasi die Bereitschaft, in der Opposition zu bleiben und zu sagen, also wir machen es tatsächlich von den Inhalten abhängig. Es wird quasi partiell kooperiert und auch koaliert, aber eben immer nur themenbezogen, um dann Schritt für Schritt ganz bestimmte Inhalte durchzusetzen. Ich glaube, so weit sind die Parteien nicht. Da sind einfach auch die Wünsche und Bedürfnisse nach Positionen, Absicherungen und Teilhabe an der Macht sind einfach so stark, glaube ich, dass das im Moment keine realistische Perspektive ist.
Hinten am dritten Mikro jetzt ein Beitrag. Nur loslegen.
Gut, ich wollte nochmal zurück nach Europa. Sie hatten ja am Anfang breit ausgeführt die aktuelle Situation in Europa und dann so Hinweise eher nur gegeben, in welche Richtung es gehen könnte. Jetzt ist Europa oder die EU, nicht Europa, aber die EU ja irgendwann mal angetreten als Wirtschaftsunion. Das der eine oder die andere erinnert sich vielleicht noch, es hieß mal früher EWG, das war nicht die Europäische Währungsgemeinschaft, sondern die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Insofern ist es ja nachvollziehbar, dass in Brüssel relativ viele Wirtschaftsfachleute sitzen, weil ich sage mal, die waren als Erste da. Und dann kam die Lissabon-Strategie, dann hieß es, soziale Kohäsion müssen wir auch mit reinnehmen. Was damals aber in dem Programm ja schon hieß, im Endeffekt so, naja, dieser alte Wahlspruch der FDP, Soziales, was Arbeit schafft. Das stand in diesem Programm drin und dann hieß es irgendwann, das können wir uns nicht mehr leisten, diese soziale Kohäsion, das ist zu teuer und deswegen lassen wir es lieber mal so zumindest links liegen. Im wahrsten Sinne des Wortes links liegen. Jetzt haben Sie aber in Ihren Ausführungen für mich es so dargestellt, dass Sie gerne eine Erweiterung der Befugnisse der EU hätten. Marshallplan war so ein Stichwort, was aber deutlich auch in eine Angleichung der sozialen Sicherungssysteme gehen müsste. So, man müsste dann die verschiedenen sozialen Sicherungssysteme sich angucken, und wie das bei der EU ja eigentlich sein sollte, trifft man sich dann irgendwo in der Mitte. Das heißt, in der Mitte zwischen, ich sag mal im Moment, Griechenland auf der einen Seite und England auf der anderen Seite, wobei die Skandinavier in der EU ja nicht so stark vertreten sind. Insofern bin ich mir nicht sicher, ob ich eine Angleichung der sozialen Sicherungssysteme haben möchte. Wenn ich mir unser deutsches System angucke, finde ich das im Vergleich zu einigen anderen noch ziemlich gut. Zum Ersten und zum Zweiten einfach auch nochmal die Überlegung, wenn Wirtschaftsfachleute, und großen Teils sind es in der EU in Brüssel Wirtschaftsfachleute, soziale Sicherungssysteme angehen und zukunftsorientiert entwickeln wollen, weiß ich nicht, ob das Ergebnis, was die da, zu dem die kommen, ob das auch mein Ergebnis wäre. Ein Beispiel da drin ist, dass die sozialen Dienstleistungen, wie es dann ja auch in Brüssel heißt, ja auch privatisiert und dereguliert werden soll. Beispiel ist dann weniger vielleicht so die Sozialarbeit oder die Wohnungslosenhilfe, aber die Wasserversorgung, die Versorgung mit in den Gesundheitssystemen und solche Dinge weiter. Insofern bin ich mir nicht sicher, habe ich Sie da richtig verstanden? Sie möchten eine Erweiterung in die Richtung, und dann muss ich Ihnen sagen, ich habe da große Fragezeichen dran.
Ich muss gestehen, die Bauchschmerzen und die Fragezeichen, die Sie da gerade angesprochen haben, die habe ich auch. Und es geht mir keineswegs darum, die europäischen sozialen Sicherungssysteme jetzt möglichst schnell zu harmonisieren. Denn das ist nach wie vor eine völlig offene Frage, in welche Richtung das gehen sollte. Quasi welchen Weg der Harmonisierung und welches Endergebnis man da wirklich haben möchte. Nee, das so war nicht meine Argumentation nicht gedacht. Es geht um Folgendes. Wir haben mit der Eurozone und der Währungsunion haben wir einen Automatismus eingeführt, der die Geld- und Währungspolitik der Mitgliedstaaten, zumindest der Mitgliedstaaten der Eurozone, quasi automatisiert aufeinander abgestimmt haben. Also da gibt es gar keine politischen Entscheidungen mehr. Es kann kein Land mehr eine eigene Währungspolitik oder Geldpolitik betreiben. Die ist quasi Teil des europäischen Verbunds. Mit dem Fiskalpakt als Folge der letzten Währungs- und Finanzkrise, mit dem Fiskalpakt hat man jetzt einen weiteren Automatismus eingeführt, der jetzt auch die Finanzpolitik quasi in ein solches automatisiertes Abstimmungsverfahren bringt. Und zwar hat gerade Deutschland sehr stark darauf gedrängt, dass im Grunde genommen auf der europäischen Ebene eine Abstimmung der Haushaltspolitik passiert, letztendlich noch bevor die Parlamente darüber auf nationaler Ebene entschieden haben. Ja, das ist quasi ein Abstimmungsprozess, den die Regierung auf europäischer Ebene untereinander herstellen, um einfach sicherzustellen, dass da keine falschen politischen Entscheidungen getroffen waren. Also Währungspolitik, Finanzpolitik sind im Moment in einem ganz engen Korsett, wir sprechen ja hier vom europäischen Semester, quasi in diesem Abstimmungsprozess. So, und was ist mit der Sozialpolitik? Die ist überhaupt kein Thema mehr. Die fällt völlig hinten runter und niemand interessiert sich dafür. Deswegen war mein Votum, wir brauchen wieder so, also erstens mal, wenn wir schon Abstimmungsverfahren haben, dann bitte nicht in dieser Einseitigkeit, dass bestimmte Länder quasi die Bösen sind und die anderen die Guten, die dann über die Politik der Bösen quasi entscheiden. Zweitens, wir müssen wieder zurückkehren zu einer ausgewogenen Politik. Also wenn wir stärkere Abstimmung haben wollen, dann muss auch die Sozialpolitik ganz explizit mit einbezogen werden. Nicht im Sinne der Harmonisierung. Wir sind ja seit Jahren auf europäischer Ebene dabei, einen Konvergenzprozess quasi nicht anzuschieben, sondern der vollzieht sich ja. Es ist quasi eine allmähliche Annäherung, bei dem es nicht um Zwang und nicht um quasi vorgegebene Abstimmung geht, aber doch eine Annäherung. Und entscheidend ist, mir geht es darum, dass die sozialpolitische Frage, also einmal die soziale Lage in den Ländern und zum anderen die sozialen Politiken in den Ländern mit zu Teil von diesem europäischen Abstimmungsprozess werden. Oder wir sagen, wir nehmen auch die Finanzpolitik wieder raus, weil es kann nicht sein, dass wir eine einheitliche Währungs- und Finanzpolitik machen, aber bei der Sozialpolitik kann dann jeder noch machen, was er will, weil dann bleibt der Spielraum für die nationale Sozialpolitik wird so klein, dass die Länder eigentlich kaum mehr Spielraum haben, da ihre Eigenständigkeit wirklich auszuleben. Aber das ist eine komplexe Thematik.
Ich sehe im Moment jetzt niemanden mehr an den Mikros. Doch, bitteschön.
Um Missverständnisse vorzubeugen, Sie sagten, in Deutschland ist die Armutsentwicklung am höchsten. Das kann wahrscheinlich nur relativ zustande gekommen sein. Ne? Weil wir auch über Armutswanderung reden, wenn man den RMI in Frankreich oder wie auch immer jetzt heißt, betrachtet, die soziale Grundleistung ist ja bei weitem nicht so hoch in anderen europäischen Ländern wie in Deutschland. Also wie kommen Sie zu der Aussage, dass die Armut am höchsten ist? Wahrscheinlich, weil die brutto, was auch immer, was für Einkommen am höchsten sind oder wie, aber das.
Also ich beziehe mich da auf vergleichende Studien des Statistischen Amts der Europäischen Union, Eurostat. Und was da gemessen und ausgewiesen wird, ist die relative Einkommensarmut. Ja, das heißt, wie viele Menschen leben unter dieser Armutsschwelle von 60% des bedarfsgewichteten Medians der Haushaltseinkommen in dem jeweiligen Land. Das heißt, sie bekommen damit quasi die relative Betroffenheit von Einkommensarmut im Verhältnis quasi zu dem durchschnittlichen Lebensstandard in dem jeweiligen Land. Und sie haben natürlich unterschiedliche Einkommensniveaus. Wir haben mittlerweile osteuropäische und südosteuropäische Länder, die quasi im absoluten Einkommensniveau dicht an der absoluten Armutsgrenze sind. Ja, also wenn Sie an die baltischen Länder, wenn Sie an Rumänien, Bulgarien denken, das ist ein sehr niedriges Einkommensniveau in diesen Ländern, sodass Sie selbst mit geringen relativen Armutsquoten schon in einer materiellen, absoluten Lebenssituation sind, bei der Sie Probleme mit dem Überleben haben. Ja, also dennoch, es geht hier zunächst einmal um die relative Einkommensarmut. Und es ist dabei zunächst völlig offen, wie das zustande kommt, welche Leistungen im Sinne von sozialen Mindestsicherungsleistungen dabei bezogen werden und so weiter. Es ist immer nach staatlicher Umverteilung, nach Bezug auch der staatlichen Sozialleistung. Und das Interessante ist, im Moment liegt die Quote bei knapp 68% aller registrierten Arbeitslosen, die in Deutschland unter der Armutsschwelle leben, und dieses Verhältnis, also quasi von mehr als zwei Dritteln aller Arbeitslosen, die von allen Arbeitslosen quasi jetzt in Armut leben, ist die höchste Quote, die wir im europäischen Vergleich haben. Aber natürlich ist die Einkommenslage in Deutschland anders, quasi das Einkommensniveau, als etwa in Rumänien oder Bulgarien. Und deswegen haben wir mittlerweile mehrere Indikatoren. Wir messen in der Europäischen Union eben nicht mehr nur die relative Einkommensarmut, sondern wir betrachten auch die absolute Einkommensarmut, indem wir eben das Maß an materieller Deprivation untersuchen. Das heißt, dort wird gefragt, inwieweit sind Menschen in der Lage, bestimmte grundlegende Bedarfsdeckungen vorzunehmen. Also insofern, wir mittlerweile, weil sich die EU so verändert hat, weil sie so heterogen geworden ist und die Lebensbedingungen in der EU immer mehr auseinanderdriften, untersuchen wir mittlerweile nicht nur die relative Armut, sondern auch die absolute Armut, weil es sie mittlerweile gibt. Zugespitzt kann man sagen, wir haben mittlerweile die dritte Welt auch in Europa, auch innerhalb der EU. Deshalb brauchen wir diesen neuen Indikator.